Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Mein Name ist Hendrik Simon, gemeinsam mit Jan Pasternak, wie immer. Heute sind wir an einem besonderen Ort, nämlich in der Stabsstelle Entwicklung Paulskirche, Haus der Demokratie in der Frankfurter Altstadt. Hier ist es trubelig. Wir sind hier in der schön rekonstruierten Altstadt. Wenn ihr ein bisschen Trubel von draußen hört, dann liegt das daran, dass hier die TouristInnen unterwegs sind. Ja, und Blick nach draußen, Jan. Ich sehe, es wird Herbst. Es wird stürmisch, oder?
Ja, es wird Herbst. Es wird stürmisch. Aber ich glaube nicht nur, weil Herbst ist, sondern ich glaube, und so grundsätzlich können wir vielleicht direkt mal reinstarten, die Gesellschaften des Westens sind ja eher Gesellschaften, die so ein bisschen ihren Zenit überschritten haben. Sie werden älter, sie verlieren an Bedeutung. Ja, und vielen bereitet das Unbehagen und sie sehen nicht die strukturellen Bedingungen, die vielleicht auch dazu führen, sondern ja, geben irgendwelchen Politikern die Schuld oder auch der Demokratie. In den USA übernehmen die Tech-Bros die Macht. Wir kriegen das alle mit, Peter Thiel und Co., denen wahrscheinlich als Alternative so eine Art Techno-Feudalismus vorschwebt. Und ja, auch in Deutschland gewinnen autoritäre Antworten an Zuspruch. Die Demokratie ist also maximal herausgefordert und hier in Frankfurt, in der selbsternannten Hauptstadt der Demokratie in Europa oder der Wiege der Demokratie, wie wir oft sagen, schwingt sich mit Philipp Sturm jemand auf und meint, genau jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für ein Haus der Demokratie. Hendrik, was meinst du, ist das nicht ein bisschen aus der Zeit gefallen?
Ja, das könnte man meinen, ne? Also ich meine, wenn wir in die Umfragen schauen, dann sehen wir einen deutlichen Vertrauensverlust in die Institutionen der Demokratie. Es gab gerade eine Körperumfrage, in der wirklich die Vertrauenswerte in die Institutionen der Demokratie auf dem Tiefstand sind. Aber man kann natürlich sagen, gerade in diesen Krisenzeiten muss man auch Gegennarrative entwickeln. Also zu diesem Zerfall der Demokratie, von dem du gerade gesprochen hast, Jan, kann man natürlich auch sagen, wir brauchen Erzählungen, die wieder den Wert der Demokratie, auch des demokratischen Zusammenhalts in den Vordergrund rücken. Und du hast es ja schon angedeutet, da haben wir in Frankfurt natürlich ein Gebäude mit besonderer demokratischer Geschichte, nämlich die Paulskirche.
Genau, und damit verbunden jetzt auch im öffentlichen Diskurs, wir haben ja hier auch schon oft darüber gesprochen, das Haus der Demokratie, was die Paulskirche ergänzen soll, städtebaulich und auch in seiner inhaltlichen Bedeutung ein bisschen rahmen oder weiterführen soll. Ja, dafür gibt es eine zuständige Stelle, die das Ganze plant und designt, und das ist die Stabsstelle für die Entwicklung der Paulskirche und des Hauses der Demokratie. Und der Leiter, ich hatte ihn eben schon mal namentlich genannt, Philipp Sturm, sitzt hier uns gegenüber, und ja, ich freue mich sehr, dass er da ist. Bevor ich ihn kurz vorstelle und bevor wir mit ihm ins Gespräch kommen werden, aber nochmal eine kleine Erinnerung, Hendrik, oder?
So ist es. Ja, ich freue mich auch. Schön, Philipp, dass du da bist. Und die Erinnerung ganz wichtig, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Kritik habt an diesem Podcast, ihr wisst es, Jan Pasternak sitzt jeden Tag am Rechner. Er guckt, ob Mails reinkommen an kontakt@gutezukunft.de. Schickt uns eure Anmerkungen und wir reagieren da sehr gerne drauf. Damit rein in die Folge. Viel Spaß euch.
Ja, Philipp Sturm ist hier bei uns. Er kennt die Stadt und ihr Antlitz wie kaum ein anderer. Und dabei kommt er gar nicht aus Frankfurt. Aber ja, manchmal würde ich auch aus eigener Erfahrung sagen, hilft genau das, ein bisschen unverstellteren Blick auf Frankfurt zu haben. Und ja, entweder man liebt es und der Lokalpatriotismus stellt sich dann von alleine ein, oder man mag es nicht so sehr. Ich finde immer, es hilft, wenn man zum Studium hergekommen ist und nicht erst, wenn man auf der Suche nach einem Arbeitsplatz ist und eigentlich andere Themen im Kopf hat. Im Studium ist man immer noch so ein bisschen auf der Suche. Ich kenne das selbst, und auch da haben wir eine gemeinsame Vergangenheit. Er hat nämlich in Frankfurt dann ursprünglich aus Thüringen stammend Politik und viele weitere Nebenfächer studiert. Ja, der Tag der Deutschen Einheit war gerade. Ich weiß nicht, was das mit dir macht. Du hast ja die DDR noch ein Stück weit live in deiner Kindheit erlebt, anders als ich. Aber klar, Frankfurt ist da, obwohl nur ein ja, kleinen Sprung entfernt schon auch nochmal was ganz anderes und bietet ganz andere Möglichkeiten und einen ganz anderen Blick auf die Welt. So habe ich das jedenfalls erlebt. Und mit seinen Blicken und Perspektiven auf die Welt hat er dann, könnte man sagen, so einen Marsch durch die Institution hier in Frankfurt angetreten, zumindest durch die sich mit Städtebaukultur beschäftigen, würde ich mal sagen. Also neben dem Deutschen Architekturmuseum, an dem er lange Zeit tätig war und viele Ausstellungen kuratiert und viele Projekte geleitet hat, unter anderem auch ein Lehrauftrag an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main und dann noch als Geschäftsführer der Ernst-May-Gesellschaft e.V. und des Forum Neues Frankfurt, das in Heddernheim ansässig ist. Ein sehr schöner Ort, eine sehr schöne Ernst-May-Siedlung, unbedingt ein Besuch wert. Überall dort hat Philipp Sturm Spuren hinterlassen und heute ist er der Leiter der Stabsstelle für Entwicklung der Paulskirche und des Hauses der Demokratie und in dieser Rolle wollen wir mit ihm ins Gespräch kommen. Erst einmal herzlich willkommen, lieber Philipp.
Einen schönen guten Morgen, Hendrik, und einen schönen guten Morgen, Jan.
Sei gegrüßt, hi.
Ja, das ist natürlich ein sehr spezieller Titel, den du da hast. Einerseits verspricht es ganz viel an inhaltlicher Tiefe und an großem an einem großen Verantwortungsbereich. Ja, ich meine, die Paulskirche, das ist das Symbol unserer Demokratiegeschichte oder eins der großen Symbole unserer Demokratiegeschichte. Das Haus der Demokratie ist ein herausragendes Projekt der politischen Bildung, würde ich mal sagen, bundesweit. Und gleichzeitig ist dieser Name Stabsstelle natürlich auch so eingepasst in den Slang der Frankfurter Stadtverwaltung, würde ich mal sagen. Vielleicht erzählst du uns erstmal so ein bisschen, was genau dein Arbeitsalltag ausmacht. Oder ganz konkret, wenn du durch die Bürotür in dieses schöne Altstadtbüro eintrittst, was ist so das Erste, was du eigentlich machst am Tag?
Ja, also auch nochmal einen schönen guten Morgen hier in der Altstadt. Und was ist das Erste, was ich mache? Ich bin nicht immer der Erste hier im Team in den Büros, sondern komme dann immer so als Zweiter oder Dritter. Mach dann immer erstmal das Licht an, weil die Kolleginnen gerne immer so ein bisschen dunkler haben. Es haben möchten und ich möchte es immer möglichst hell. Da gibt es dann immer kleine Diskussionen. Einen Kaffee mache ich mir natürlich so ganz zuerst und freue mich einfach auf die Arbeit, weil das Projekt einfach ein tolles ist, wie ich finde. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit dem Team. Wir haben echt ein gutes Team, sind ziemlich interdisziplinär aufgestellt. Also wir haben eine Architektin, wir haben eine Juristin im Haus und eine Philosophin, die sich dann speziell auch um die Bürgerbeteiligung kümmert. Und alle zusammen bringen wir das ziemlich nach vorne, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren geschafft haben. Gleichzeitig muss ich auch immer sagen, wenn ich hier morgens reinkomme oder am Montag, ich spüre auch diese Herausforderung an diese große Aufgabe. Also wir haben in dem Projekt den Bund und das Land mit drin, wir haben die Stadt mit drin, alle haben auch nochmal unterschiedliche Interessen, wie es vorangeht. Wir machen viel, du hattest gerade schon gesagt, es ist nicht das Haus der Demokratie, es ist die Stabsstelle hin. Entwicklung, Haus der Demokratie und Paulskirche. Und die Stabsstelle, die sagt es vielleicht auch der Name schon ein bisschen aus. Es ist einfach viel Verwaltungsarbeit, Lobbyarbeit und so weiter. Wir machen, obwohl wir alle dafür brennen auch, aber wir machen relativ wenig derzeit Inhalte zum Thema Demokratie und politische Bildung etc., sondern unsere Hauptaufgabe ist laut OB-Verfügung für diese Stabsstelle, dieses Haus planerisch auf den Weg zu bringen.
Also eine OB-Verfügung, um das kurz zu erklären, das ist eine Verfügung des Oberbürgermeisters, der euch quasi den Auftrag gegeben hat und der zuständig ist. Ihr seid eine Stabsstelle auch des Oberbürgermeisters an der Stelle. Das heißt, ihr berichtet dem OB direkt. Es ist letztlich sein politisches Projekt, kann man sagen. Also ein Projekt des Gesamtmagistrats der Stadt Frankfurt, unterschiedlicher Ebenen, aber hier in Frankfurt in der politischen Verantwortung eben aufgehängt, ganz oben beim Oberbürgermeister. Die Entwicklung der Paulskirche, das Haus der Demokratie, sind ja Themen, die letztlich inhaltlich miteinander verbunden sind, die aber wahrscheinlich in der Administration und in der Umsetzung fundamental unterschiedlich gestaltet sind. Ja, also das eine Gebäude steht und das andere nicht. Das eine muss saniert werden, das andere muss definiert werden. Also es ist komplett unterschiedliche Herangehensweisen und sicherlich sieht man da manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und muss sich das so ein bisschen zurechtlegen. Was ist denn im Moment dein Fokus? Bist du im Moment eher mit dem Haus der Demokratie beschäftigt, was man jetzt gerade so öffentlich auch viel wahrnimmt, oder ist die Paulskirchensanierung so ein großes Ding, das irgendwie immer läuft?
Also ich kann es ganz klar sagen, ich bin mit dem Haus der Demokratie beschäftigt. Ich komme zwar auch so ein bisschen von der Paulskirche her, also du hattest es ja gesagt, ich habe lange im Architekturmuseum gearbeitet, habe dort auch zwei Ausstellungen zur Paulskirche gemacht. Eine war eine temporäre Ausstellung im Museum selbst, die ist natürlich jetzt nicht mehr da. Und die andere Ausstellung wird gezeigt in der Wandelhalle der Paulskirche selbst und auch im Web unter paulskirche.de. Um aber jetzt nochmal die Frage zur Paulskirche zu beantworten und das ganze Thema noch komplexer und komplizierter zu machen. Es gibt sogar zwei Stabsstellen hier in Frankfurt für dieses Gesamtprojekt, nämlich die Stabsstelle Paulskirche. Das wird verantwortet im Dezernat für Schulen bauen und Schule, Bildung und Neues bauen. Richtig, Jan?
Bildung, Immobilien und Neues Bauen.
So rum war es.
Und wer ist die Dezernentin, weißt du das?
Das ist Silvia Weber. Richtig. Und die zuständige Stabsstellenleiterin dort ist die Andrea Lotz-Bauscher. Sie verantwortet eben die Sanierung der Paulskirche und wir hier mit unserer Stabsstelle, wir treiben das Haus der Demokratie in guter Zusammenarbeit eben mit der anderen Stabsstelle voran.
Wenn man, also ein bisschen das Haus der Demokratie, Paulskirche, hast du gerade schon gesagt, sind eigentlich ein bisschen zwei Paar Schuhe, die aber sich natürlich aufeinander beziehen. Also die Idee des Hauses der Demokratie, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja auch ein bisschen aus dieser Idee 175. Jubiläum der Paulskirche und die Frage nach diesen Gegenerzählungen, die wir jetzt auch im Intro-Teaser schon hatten. Also wir brauchen so eine Gegenerzählung zu diesem Zerfall oder diesem wahrgenommenen Zerfall der Demokratie. Für uns als Frankfurter ist es natürlich total naheliegend, die Paulskirche und auch ein Haus der Demokratie, das sich auf die Paulskirche bezieht, das letzten Endes nochmal die Demokratie ins Zentrum rückt. Und ich war eben jetzt hier vor unserem Termin auch nochmal in einer bekannten Drogeriekette hier an der Hauptwache und da hing auch direkt so ein großes Bild von der Paulskirche. Also ist für uns natürlich total klar. Würdest du sagen, wenn man es jetzt mal so regional, national, in der deutschen Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen breiter denkt, ist die Paulskirche wirklich dieser zentrale Erinnerungsort oder sind wir als FrankfurterInnen da vielleicht auch ein bisschen biased und überschätzen wir Frankfurter vielleicht die Bedeutung der Paulskirche? Was ist da deine Einschätzung?
Also ich glaube nicht, dass wir die Bedeutung der Paulskirche überschätzen. Also wenn wir in die Schulbücher blicken, über ganz Deutschland hinweg, in den Bundesländern ist überall die Paulskirche drin. Allerdings wird die Paulskirche dann immer im Zusammenhang mit der Nationalversammlung und 1848 betrachtet. Mhm. Aber sie ist mehr als das. Und sie hatte auch eine Bedeutung bei dem Zivilisationsbruch, also zwischen 33 und 45. Und dort wurden dann Nazi-Veranstaltungen auch durchgeführt und eben es war nicht mehr das Symbol der Demokratie und der Verfassung. Sie wurde dann 1944 zerstört durch Bomben und da muss man auch nicht drum rumreden, auch aus guten Gründen zerstört, weil eben ja, der Bombenhagel auf Frankfurt ist nicht einfach so geschehen. Braucht man jetzt, glaube ich, gar nicht im Einzelnen drüber reden. Was ich sagen will, die Paulskirche hat eben nicht nur eine Bedeutung für 1848, sondern insbesondere auch noch für die Zeit nach 1948, also Wiederaufbau fand ja 1948 statt und dann ist die Paulskirche auch ein Symbol für kulturpolitische Debatten geworden über die Jahrzehnte hinweg. Sie war ein Ort, in dem auch die Auschwitz-Prozesse beispielsweise diskutiert wurden, wo dann später die Bubis-Walser-Debatte in den 90er Jahren stattfand, die Wehrmachtsausstellung dort gezeigt wurde. Also es war immer ein wichtiger Ort für die Demokratie und das ist aus meiner Sicht zumindest auch wichtig für dieses Haus der Demokratie, dass man auch diese Geschichte breiter erzählt und eben, dass sie für einmal die Frankfurterinnen und Frankfurter wahrnehmbarer wird, aber auch natürlich in der gesamtdeutschen.
Das heißt, es ist nicht nur so eine triumphale Meistererzählung. Ich meine, auch wenn wir historisch in 1848 reinschauen, sehen wir natürlich auch, dass diese Nationalversammlung aus heutiger Sicht nicht mehr den Maßstäben der demokratischen Repräsentanz entspricht. Also wir haben nur Männer, wir haben vor allem Besitzbürgertum, wir haben auch teils natürlich antisemitische Strömungen, wir haben auch sowas wie eine großimperiale Vorstellung. Also das finde ich, hast du auch sehr schön gerade nochmal herausgearbeitet, dass es eigentlich um diese wechselhafte Geschichte in der deutschen Demokratie geht und dass das, glaube ich, auch ganz zentral ist eigentlich, wenn wir die Paulskirche erinnern und das nicht zu so einem nur zu so einem Selling Point oder so einer Touristenattraktion in Frankfurt machen, sondern da wirklich die bewegte, aber eben auch dialektische Geschichte der deutschen Demokratie erzählen. Vielleicht davon ausgehend, vielleicht mal ganz pointiert gefragt, was wäre so deine Vision für diesen Ort? Paulskirche, Haus der Demokratie, Paulsplatz, wenn du jetzt sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wie lange überhaupt die Bauphase sein wird oder sein könnte, kommen wir bestimmt später auch noch dazu. Aber wenn du jetzt mal denkst, so in 10 Jahren an diesen Ort, was wäre politisch, kulturell, erinnerungshistorisch auch so deine Vision für diesen Ort?
Ja, ich habe es vielleicht ja schon so ein bisschen oder ein Teil vielleicht schon so angeteasert. Ich würde gerne diesen in dem Haus der Demokratie, was ja ergänzend zur Paulskirche errichtet werden soll, ich würde gerne dort Raum schaffen für Ausstellungen, einmal zur Erläuterung und zur Erinnerung an die Nationalversammlung, also das ganze Thema 1848, aber auch die anderen Themen, die ich gerade genannt hatte. Was hatte die Paulskirche eigentlich während der Nazizeit und nach 1945, 48 für eine Bedeutung? Gleichzeitig wünsche ich mir dort auch Räume für Sonderausstellungen. Also ich nehme immer ein Beispiel. Also wir haben einmal haben wir die Demokratie unter Druck, ob man dann nach Amerika schaut, ob man nach Osteuropa schaut oder nach Deutschland, egal wohin, die Demokratie steht unter Druck und das sind auch Themen, die dort stattfinden sollen. Gleichzeitig wären auch Themen wie der arabische Frühling, was ist eigentlich daraus geworden? Wir sehen ja jetzt gerade wieder in Marokko, da geht es auch wieder ein bisschen los. Also solche Themen wie demokratische Bewegungen im Heute, im Jetzt, das darzustellen und zu zeigen, das finde ich wichtig. Und wenn wir jetzt eben weggehen von den Ausstellungen, sondern auch zu dem Thema offenes Haus für alle, und an die jungen Leute denken, an die Schülerinnen und Schüler, auch für diese Menschen einen Ort zu schaffen, der für sie eine Bedeutung werden Bedeutung bekommen kann. Und da denke ich oft daran, dass wir werden immer wieder gefragt, sind die Häuser der Demokratie nicht eigentlich die Schulen? Ist das wichtig, das Haus der Demokratie hier neben der Paulskirche als sogenanntes Eliteprojekt? Und da sage ich meist oder immer, die Schulen sind die Häuser der Demokratie, ganz klar. Also da wird gebildet und da müssen die Schülerinnen auch demokratisch in irgendeiner Form erzogen werden, sage ich mal. Aber die Schulen können eben nicht alles bieten. Und wenn wir da jetzt genau schauen in den letzten Jahren, der Israel-Gaza-Konflikt oder der russische Krieg in der Ukraine, wir haben in Frankfurt mit einer Stadtgesellschaft mit über 50% Menschen mit Migrationshintergrund haben wir das bildet sich auch in den Klassenzimmern ab. Und die Lehrer und Lehrerinnen sind oftmals überfordert, diese Themen auch zu diskutieren, und die wollen diese Konflikte nicht in die Klassenzimmer holen. Und für diese Themen wollen wir eben auch Räume im Haus der Demokratie bieten, wo auch Schülerinnen und Schüler auch Dinge sagen können, die vielleicht im öffentlichen Raum nicht so klar gesagt werden können oder in Klassenzimmern, weil wenn der russischstämmige Junge einen anderen Blick auf den Krieg in der Ukraine hat, dann muss er das aus meiner Sicht auch verbalisieren können, weil sonst und dasselbe trifft für Israel-Gaza zu.
Ja. Wir hatten da tatsächlich auch im Institut mal ein Gespräch mit LehrerInnen, in denen genau der Gaza-Konflikt und dann auch dieses nicht miteinander reden können oder auch dieses Schweigen im Klassenraum zwischen jüdischen und muslimischen SchülerInnen nochmal zum Ausdruck gekommen ist. Und ich hatte mich das tatsächlich auch ein bisschen gefragt. Also es gibt ja hier in der Altstadt gibt es ja relativ viel. Es gibt das Haus am Dom, es gibt die Akademie, es gibt das neue Stadthaus. Also hatte ich mich auch so ein bisschen gefragt, so brauchen wir jetzt wirklich noch so ein Haus der Demokratie? Aber das, finde ich, ist in der Tat überzeugend. Ein bisschen auch das, was in der Konzeptstudie, die ja Nicole Deitloff und andere erstellt haben, also dieses Demokratie erlebbar machen, das finde ich total wichtig und ist dann vielleicht auch tatsächlich ein neuer Ansatz, den es so in der Altstadt noch nicht gibt.
Ja, zum Konzept und den inhaltlichen Rahmenbedingungen kommen wir vielleicht später nochmal. Zu den Häusern der Demokratie, die Schulen sein sollen, da kann ich nur sagen, ich verstehe, was damit gemeint ist. Aber ehrlich gesagt, finde ich, Schulen sind vielleicht Häuser in der Demokratie, aber sie sind nicht Häuser der Demokratie. Also ich möchte eigentlich nicht, dass ein demokratisches System so organisiert ist wie eine Schule, die ja, sagen wir mal, eher autoritär und wenig freiheitliche Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Nichtsdestotrotz erlernt man dort natürlich demokratische Fähigkeiten und Kompetenzen, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also vielleicht auch, um das Ganze nochmal ein bisschen einzuordnen, Philipp, du unterbrichst mich, wie wir überhaupt zu diesem Punkt jetzt gekommen sind. Also es gab im Jahr 2023 das 175-jährige Jubiläum der Paulskirchenversammlung, über die wir eben auch schon kritisch, konstruktiv reflektiert haben, geredet haben. Und im Vorfeld dieses Jubiläums gab es damals, wie gesagt, du unterbrichst mich, wenn ich das als interessierter Zeitungsleser so nicht mehr richtig erinnere, von Peter Feldmann, dem ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeister, angestoßene Debatte, dass man die Paulskirche zu einem mehr als Denkmal und Symbol der Demokratiegeschichte sichtbar machen sollte und im Kontext dieser Sanierung auch den Bund und das Land mit ins Boot holen sollte. Es gab damals auch Besuche vom Bundespräsidenten beispielsweise. Man hat darüber geredet, wie man das gemeinsam hinbekommt. Es gab dann eine Debatte, wie sollte diese saniert werden? Soll man sie historisch rekonstruieren? Nein, haben dann viele gemeint, und ich glaube, das ist auch, hat sich dann auch mehrheitlich als ja, Mehrheitsmeinung durchgesetzt, dass man gesagt hat, dann würde man die Nachkriegsgeschichte negieren und all das Wichtige, was du aufgezählt hast. Und dann hat man gesagt, also man müsste aber, um diesem Ort mehr inhaltliche Bedeutung zu verleihen, auch ein Haus der Demokratie bauen. Und ja, mittlerweile ist eben dieser Plan, diese Idee, dieses grobe Konzept, für das dann dein Institut wiederum, Hendrik, das Friedensforschungsinstitut PRIF in Frankfurt, ein ja sehr grundlegendes, rudimentäres, aber eben wegweisendes Konzept formuliert hat. Es gab damals auch eine Gruppe rund um renommierte Persönlichkeiten, die das Ganze dann begleitet haben und erstellt haben. Hat man eben das jetzt auch in einen administrativen Prozess gegossen. Und sag ich mal, eure Stabstelle ist jetzt das Ergebnis davon. Und wir sind dabei jetzt nicht mehr ganz am Anfang, sondern es sind schon Schritte eingeleitet worden, zuletzt eben dieses Beteiligungsverfahren. Wo auf dieser Zeitachse, wenn man jetzt mal von Entstehen der ersten Debatten bis zur Fertigstellung, Paulskirche ist saniert, Haus der Demokratie ist gebaut und in eine Trägerschaft übergeben. Wo auf dieser Zeitachse befinden wir uns da gerade?
Schwierige Frage. Fangen wir mal an. Also ich springe noch mal ein bisschen zurück. Du hattest erwähnt, 2019 ungefähr gab es die ersten Diskussionen oder eigentlich noch mal 2 Jahre zurück. 2017 gab es die ersten Diskussionen. Die Paulskirche wirkt so unwirtlich, so wenig repräsentativ und kann man da nicht etwas machen, dass man den Charakter verbessert, auch die Geschichte von 1848 erlebbarer machen kann. Und da gab es dann so erste Ideen oder Wünsche auch nach zumindest Teilrekonstruktion, um eben dieses 1848er-Feeling, diese 1848er-Atmosphäre spürbarer zu machen. Und da fand ich spannend, dass es, wenn man den parteipolitischen Raum so komplett überblickt, dass es da Reko-Freunde gab.
Reko-Freunde, du meinst also Freunde der Rekonstruktion.
Genau, Freunde der Rekonstruktion gab, die dann, das war in der gesamten politischen Breite. Also es ist nicht so, dass irgendwie die Konservativen irgendwie rückwärtsgewandt und Freunde der Rekonstruktion sind und die Linke eher progressiv und wünschen sich was Neues. So war es nicht. Also der Bundespräsident, der Oberbürgermeister, das waren eher so die Freunde von zumindest teilweise Rekonstruktion. Und ich war sehr froh und glücklich damals, dass dann schnell so ein Aufschrei in der Architekturszene, aber auch im politischen Raum aufkam, dass eben die Paulskirche, wie sie 1948 wieder aufgebaut wurde von Rudolf Schwarz mit diesem ganzen Thema der Kriegsschuld, die auch in die Architektur eingeschrieben ist. Das würde jetzt zu weit führen. Du sagst schon, ja.
Ich wäre interessiert. Gerne mehr.
Also in die Architektur.
Ich sollte suggerieren, dass ich das schon alles weiß.
Ja, was ich nicht. Okay. Also ich mache es trotzdem ganz kurz. Also die Paulskirche ist 1948 so wieder aufgebaut worden, dass man erst durch einen schmalen Eingangsportalgang gehen muss und dann durch eine dunkel gedrückte Halle gehen muss, die beides zusammen im Prinzip diese 12 Jahre Nationalsozialismus und auch die deutsche Schuld symbolisieren. Und dann geht man über die Freitreppen hoch in den hellen, lichten, runden Saal, der eben den Neuanfang und die neue bundesrepublikanische Demokratie symbolisieren soll. Und das ist nichts,
krass, aber
was...
weil das ist wirklich so. Also da lernt man auch wirklich, was Architektur kann. Ja, und ja. Dieses Gefühl, dieses Bedrückende und diese, man geht da rein und es ist so eine relativ kurze Zeit, die dann aber auch in einem Verhältnis steht zu dem hellen, sozusagen übergeordneten Raum, wo man dann zusammenkommt, gemeinschaftlich auf Augenhöhe und so. Es ist ganz viel dran. Also wer die Paulskirche nicht besucht hat, lege ich sehr ans Herz. Dieses Gefühl stellt sich genauso ein.
Und das war der wichtige Punkt, und worüber ich auch so glücklich bin, dass damals sowohl die Fachszene aus der Architektur als auch eine breite Mehrheit im Stadtparlament gesagt hatte, dass die, wenn die Paulskirche saniert wird, dass eben der Zustand von 1948 saniert wird und keine irgendwelche Rekonstruktionsideen weitergedacht werden sollen. Und das ist auch mit breiter Mehrheit damals dann beschlossen worden. Und um dieses Manko aber trotzdem zu lösen, wie man eben 1848 auch spürbar machen kann, das geht nämlich in der heutigen Paulskirche nicht, wie ich finde, wurde der Vorschlag gebracht, die Paulskirche um ein Haus der Demokratie zu ergänzen. Und dann wurde eben der Magistrat damit beauftragt, eine Idee zu entwickeln. Da kam dann eine Beauftragung auch an das PRIF und an Nicole Deitelhoff, eine Grundidee zu entwickeln. Danach wurde die Expertenkommission Paulskirche einberufen 2021. Die haben dann Empfehlungen ausgesprochen für eine inhaltliche Idee für dieses Haus der Demokratie. Und diese Empfehlungen wurden 2023 übergeben an den Bundespräsidenten und auch an den Oberbürgermeister. Und daraufhin ist diese Stabsstelle, in der wir jetzt hier sitzen, entstanden. Und jetzt zu deiner Frage, wo sind wir auf der Zeitachse aktuell? Ja, wir sind haben den Ideenwettbewerb dieses Jahr abgeschlossen für das Haus der Demokratie, und der Ideenwettbewerb heißt wirklich auch erstmal nur Ideenwettbewerb. Es geht nicht um Architektur, wie sie dann tatsächlich aussehen soll, sondern eher, wie kann ein Haus der Demokratie im Ensemble mit der Paulskirche zusammen im Stadtraum wirken und wie kann es als Haus für alle wirken, und vor allem die Standortfrage war zu klären oder ist zu klären. Und da standen wir vor der Aufgabe, die Expertinnenkommission Paulskirche hatte dann 2023 empfohlen, eine sogenannte Signature Architecture auf dem Paulsplatz
dazu kommen wir gleich
zu bauen. Da kommen wir gleich dazu. Und wir mussten eben das lösen.
Mhm. Also ihr seht schon, 175 Jahre oder mittlerweile 177 Jahre Demokratiegeschichte, Baugeschichte oder Architekturgeschichte und all das, was dazugehört. Man könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang, eigentlich tagelang oder unendlich lang darüber nachdenken und darüber diskutieren. Das können wir natürlich nicht bieten, weil wir das Ganze in Hendriks Laptop irgendwie einspeisen
Festplatte
müssen.
Die Festplatte hat noch Platz.
Aber vielleicht nicht so viel Platz. Das heißt, wir müssen uns auf ein Thema konzentrieren, und Anlass ist heute, dass dieser städtebauliche Ideenwettbewerb abgeschlossen worden ist vor kurzem für das Haus der Demokratie. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier zusammengekommen sind, und darauf wollen wir uns jetzt im Nachfolgenden so ein bisschen konzentrieren. Deswegen vielleicht, bevor wir zu den Ergebnissen kommen, Philipp, wie zufrieden bist du grundsätzlich mit dem Verfahren? Also wenn man jetzt mal schaut, wie war die Beteiligung, wie war die Qualität der eingereichten Ideen, was denkst du über die mediale Berichterstattung, über das Echo, so ganz grundsätzlich, wie bist du, wie zufrieden bist du da?
Also ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem ganzen Verfahren. Das haben wir auch rückgekoppelt bekommen aus der Bevölkerung, aber auch aus der Presse. Der Ideenwettbewerb wurde im Juni, ich würde sagen, im Juni hatte die Preisgerichtsjury getagt und hat dann aus 128 Einreichungen europaweit, also Einreichung heißt, es wurden 128 Entwürfe von Planerteams eingereicht, die alle sehr unterschiedlich auch an das...
Ist das normal oder ist das besonders viel?
Das liegt eigentlich so im guten Mittelfeld. Also wir hatten anfangs auch überlegt, wie... Also es war ja ein offener Ideenwettbewerb. Also das heißt, jeder konnte sich beteiligen. Also jeder heißt, man musste in Kombinationen an diese Aufgabe rangehen. Also es waren entweder ArchitektInnen zusammen mit FreiraumplanerInnen oder ArchitektInnen in Zusammenarbeit mit StädtebauerInnen. Also es musste immer eine Kombination sein. Und so hatte sich das Feld schon so ein bisschen eingeschränkt, aber es war wirklich ein großes Feld und wir haben uns vergleichbare Wettbewerbe angeschaut. Das ging dann, es gab auch mal Wettbewerbe, wo 400 Teams sich beteiligt hatten und es gibt dann auch Wettbewerbe, wo sich vielleicht nur 40 beteiligen. Dazu kommt dann auch immer, dass wie die Marktlage eigentlich auch aussieht bei den ArchitektInnen. Also wenn es gerade eine Flaute ist, machen mehr mit. Und wenn viel zu tun ist, machen weniger mit. Und bei dem Ideenwettbewerb, der löst noch kein Realisierungsversprechen aus. Bei einem Realisierungswettbewerb, jetzt kommen wir ganz schön tief rein, bei einem Realisierungswettbewerb dann für einen Hochbau, wer den gewinnt, der kann dann auch beauftragt werden. Dafür ist dann eben dieses Projekt viel attraktiver, auch monetär, als jetzt ein Ideenwettbewerb. Und genau, also es haben sich 128 Teams beteiligt und aus diesen 128 hat dann die Jury 10 Entwürfe ausgesucht. Da muss man auch dazu sagen, die wurden jetzt nicht irgendwie gerankt, erster, zweiter, dritter Platz, sondern die wurden gleichwertig ausgewählt und auch nicht unbedingt in ihrer Qualität, aber gleichzeitig auch wollte man die gesamte Bandbreite von Möglichkeiten darstellen. Und da sprechen wir jetzt auch über die Standortfrage. Also es sollten Möglichkeiten ausgewählt werden für einen Neubau auf dem Paulsplatz. Es sollten Möglichkeiten ausgewählt werden für unterirdische Lösungen. Es sollten Entwürfe ausgesucht werden, die in irgendeiner Form die Kämmerei, also das Gebäude neben der Paulskirche, das ist ein wilhelminischer Bau, der jetzt nicht unbedingt für die zeitgenössische Demokratie steht, also da eine Umnutzung vorschlagen.
Waren wir auch schon mal mit dem Podcast drin und haben den Stadtkämmerer interviewt. Aber das nur am Rande.
Ja. Genau, also da gab es natürlich auch Entwürfe für und die sind besonders spannend, weil man eben mit dieser Frage umgehen muss, wie kann ein Haus der Demokratie, das auch junge Leute und auch migrantisches Publikum anziehen soll, um über zeitgenössische Fragen der Demokratie zu diskutieren, wie kann man die in so einen wilhelminischen Bau reinholen? Das halte ich für ganz schwierig. Da muss auch architektonisch was passieren. Also das waren so die Einreichungen und danach haben wir das Beteiligungsverfahren gestartet. Das heißt, wir haben Fragebögen konzipiert, die im Prinzip die BürgerInnen beteiligen sollten. Nicht in der Frage jetzt im Nachhinein ein Ranking dieser 10 zu machen, sondern alle 10 Entwürfe zu bewerten unter verschiedenen Leitfragen. Also wie sieht dieser Entwurf für ein Haus für alle aus? Ist es offen und transparent? Wie geht es im Stadtbild? Wie wirkt es sich im Stadtbild aus, dieses neue Haus der Demokratie? Wie geht man mit den Freiräumen um Paulsplatz und dieser Platz nördlich der Kämmerei hin zur Berliner Straße? Also das waren alles die Fragen, die wir da diskutieren lassen haben. Und es haben sich über 2000 Leute beteiligt bei den Fragebögen. Bei dem sogenannten Ideenforum-Haus der Demokratie. Das war eine große Veranstaltung auf dem Paulsplatz selbst. Dort wurden auch nochmal alle 10 Entwürfe präsentiert und die Planerteams waren auch vor Ort und sind in den Austausch mit der Bevölkerung gegangen. Da kamen auch ungefähr 500 Leute dazu und wir haben dann noch 170 Personen erreicht über Workshops, öffentliche und nicht öffentliche Workshops. Um dort auch nochmal Anregungen und Wünsche einzuholen für das Projekt.
Ich hätte eine kurze Rückfrage. Also, dass diese Beteiligung da ist, das ist ja ganz prima, auch im Sinne eines Hauses der Demokratie, das natürlich auch durch gewissermaßen demokratische Prozeduren zustande kommen soll. Eine Frage, war das jetzt, oder wer entscheidet jetzt am Ende? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Ist jetzt das Votum der BürgerInnen verbindlich oder ist das quasi einfach nur ein Ratschlag? Vielleicht kannst du dazu nochmal kurz was sagen. Wer entscheidet jetzt eigentlich am Ende?
Ja. Also, da muss man vielleicht nochmal sagen, es ist eine Bürgerinnenbeteiligung. Mhm. Es ist kein Bürgerinnenentscheid. Mhm. Wir haben, wie wir finden, also wenn man diese Zahlen alle zusammenrechnet, 2170 und 500, sind wir irgendwie bei 2800. Wir finden, das ist echt eine gute Zahl, auch wenn man so vergleicht bei anderen Bürgerinnenbeteiligungen. Aber man muss auch sagen, das sind 2800 Personen. Und wenn wir jetzt nur mal auf Frankfurt blicken, wir haben irgendwie 750.000 ungefähr, oder? Dann ist es natürlich eine geringe Zahl. Und das heißt, es ist ein Stimmungsbild. Und ein Stimmungsbild, wenn wir jetzt irgendwie in diese Zahlen und in diese Auswertung dann mal so ein bisschen genauer reinblicken, hat man natürlich auch immer das Problem, wer beteiligt sich. Und das sind natürlich vor allem, ich sag mal, überrepräsentiert sind die Gruppe von Ü50. Und die jungen Leute sind eher unterrepräsentiert. Die haben wir natürlich dann über diese Workshops mit Schulklassen und so weiter dann auch nochmal aktivieren können. Aber es ist jetzt nicht die gesamte, also es ist keine repräsentative Umfrage gewesen. Und deshalb ist es eine Grundlage für die Entscheidung jetzt, wie es eben mit dem Projekt weitergeht. Und die Entscheidung trifft letzten Endes die Stadtverordnetenversammlung. Also das ist ein demokratisch legitimiertes Gremium. Und die trifft diese Entscheidung auf mehreren Grundlagen. Und da haben wir einmal nochmal die Empfehlung der Expertenkommission. Wir haben jetzt dieses Stimmungsbild Bürgerinnenbeteiligung. Wir haben die Fachentscheidung des Preisgerichtes. Wir haben aber auch die Richtlinien der Fördermittelgeber. Also das Projekt wird auch unterstützt von den nationalen Projekten des Städtebaus. Die haben auch Richtlinien. Dann gibt es Ideen oder Empfehlungen auch aus dem Städtebaubeirat. Also wir haben viele verschiedene Grundlagen, die eben in diese Abwägung für die Stadtverordneten mit einfließen.
Also die Hauptthemen, um die es ja an der Stelle auch in der Beteiligung ging und im Vorfeld der Debatte, würde ich sagen, ist die Frage, du hast es vorhin schon angerissen, danach, ob es ein Signature-Building sein soll. Also ein besonders hervorstechendes architektonisches Bauwerk, ja, also vielleicht vergleichbar mit der Elbphilharmonie in Hamburg zum Beispiel, oder es gibt dafür auch ein Wort, den Bilbao-Effekt, weil die Stadt Bilbao nur bekannt ist für ihr, was ist das, Kulturhaus dort, Museum, irgendwie sowas, was eine besondere Architektur hat und wo man sagt, also die Demokratie müsste genau sowas hat sie verdient und nur sowas, alles darunter ist nicht angemessen. Und andere, die dann wiederum gesagt haben, nee, wieso, unser Signature Building ist doch die Paulskirche, ja, das soll das doch nur ergänzen. Das war, glaube ich, eine entscheidende Frage. Dann ist die Frage, wo soll das stehen, also der Standort. Da gab es eine große Diskussion vorher, ob der Paulsplatz dafür der geeignete Ort ist oder ob der mittlerweile seine eigene Geschichte hat und seine eigenen Funktionen. Und dann gab es auch Diskussionen über den Umgang mit der Kämmerei und wenn ja, in welcher Art und Form sie umgebaut werden sollte. Das waren, glaube ich, so die großen Debatten im Vorfeld. Dann hat man diesen städtebaulichen Wettbewerb gemacht. Und was kannst du denn jetzt sagen? Also städtebaulichen Wettbewerb ist völlig falsch, den städtebaulichen Ideenwettbewerb, genau. Bezüglich Ort und Architektur des Hauses der Demokratie, nun nachdem die Entwürfe eingereicht worden sind und nachdem die BürgerInnen beteiligt worden sind. Und ja, auch klar, wir haben im Hinterkopf, das Ganze ist, hat noch keinerlei faktische Relevanz, weil die Stadtverordnetenversammlung das letztlich entscheiden muss, aber es ist natürlich im Diskurs schon mal eine gewisse Vorfestlegung. Was kannst du sagen, was kommt ziemlich sicher nicht, beziehungsweise was kommt auch vielleicht mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt mal davon absieht, dass wir nicht die entscheidende Stelle hier sind, sondern es jetzt mal so, in welche Richtung geht es?
Also du hast ja zwei Themen nochmal so angerissen. Ich fange mal mit dem ersten an, die Signature Architecture. Also es war, wir haben uns diese Entwürfe in der Jury, also es waren, wie gesagt, 128 Entwürfe, wir haben uns die alle angeschaut. Wir haben dann auch nachgeschaut, nachdem, also am Jurytag werden ja dann auch die Umschläge geöffnet. Vorher war das ja alles anonymisiert mit Kennziffern. Wir wussten nicht, welche Architektinnen das waren. Und dann ist es natürlich spannend, wenn die Umschläge danach geöffnet werden. Wer sind die Architektinnen? Und dann haben wir gesehen, dass so die ganz großen Namen jetzt nicht dabei waren. Das hat den Grund eben, dass es kein Realisierungsversprechen gibt und das sieht dann im weiteren Verfahren dann schon wieder ganz anders aus. Weiteres Verfahren ist dann der Hochbauwettbewerb. Und die Frage wurde dann spätestens nachdem alle Entwürfe auch in der Presse waren, wurde dann auch an uns gestellt. Warum ist denn da jetzt, du hattest Bilbao erwähnt, warum ist denn da kein Frank Gehry dabei, warum ist kein Liebeskind dabei, warum keine Zaha Hadid und so weiter. Und die Frage haben wir uns dann auch gestellt und eben genauso beantwortet. Und es ging jetzt aber, wie gesagt, nicht um die Architektur, sondern um die städtebauliche Setzung. Und wir haben dann auch selbst dann nochmal gespielt, wie sähe denn so ein Entwurf aus. Wir haben dann mit ChatGPT schöne Renderings gemacht mit Frank Gehry und 100 Wasser und
schicken wir in die Shownotes. Ja.
Also es hat großen Spaß gemacht. Aber jetzt wieder ernst. Zur zweiten Frage, wo geht's jetzt hin? Wir haben alles, das Büro, was die Beteiligung begleitet, die sitzen jetzt dran an diesen 2000 Fragebögen und an diesen Wünschen aus den Workshops und analysieren das alles und dokumentieren das alles. Und die haben uns natürlich schon eine erste Tendenz gegeben, damit wir auch für die Beschlussvorlage weiterarbeiten können. Die Dokumentation dieser ganzen Beteiligung wird aber erst im Januar vorliegen. Aber die erste Tendenz ist zu sehen und wenig überraschend, es geht in die Richtung Transformation und Umbau der Kämmerei. Wenn wir die Entwürfe dann anschauen, die, also es gab ja in dem Ideenwettbewerb zwei prämierte Entwürfe, die eine Paulsplatzbebauung vorschlagen, die sind jetzt am unteren Ende in der Beliebtheit der Bevölkerung gewesen. Allerdings, und das fanden wir auch sehr spannend, diese große Diskrepanz zwischen Umbaukämmerei und Bebauung auf dem Paulsplatz, die ist in der Statistik nicht zu sehen. Also in der Presse
war. Das überrascht mich gar nicht.
In der Presse war ganz, ganz deutlich und auch in der Stadtpolitik Paulsplatzbebauung auf gar keinen Fall. Es geht nur um Umbau der Kämmerei. Und das hat die Beteiligung nicht ergeben. Also die Entwürfe sind alle viel dichter beieinander als gedacht. Nichtsdestotrotz, es geht eher in die Richtung, die Entwürfe gehen eher in Richtung Umbau der Kämmerer.
Also das überrascht mich gar nicht und ich muss sagen, da habe ich mich auch zum Teil sehr geärgert. Also es gab ja ursprünglich noch, bevor es diese Stabstelle gab, eben diese Debatte rund um das Haus der Demokratie und den Standort und da gab es natürlich verschiedene Wortmeldungen, ist auch alles legitim. Aber da wurde schon so in so Denkverboten argumentiert. Also wie kann das denn sein? Ja, eigentlich im Grunde war sich da die medial, ich habe da die FAZ vor allem in Erinnerung, die da sich klar geäußert hat, dass Paulsplatz nicht bebaut werden sollte. Aber ich glaube auch die Rundschau, das habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber ich glaube alle eigentlich. Auch die politische Meinungsführerschaft, würde ich jetzt mal sagen, war sich da relativ einig. Es gab dann ein Entwurf von Christoph Meckler, glaube ich, einen relativ bekannten Frankfurter Architekten, der gesagt hat, naja, aber die historische Situation war ja eigentlich eine andere. Die historische Situation war ja so, dass es dort eben sehr wohl eine Bebauung gab und jetzt ist die städtebauliche Situation da eben eine andere, aber ehrlich gesagt, persönlich finde ich jetzt auch nicht so mega überzeugend. Also da gibt es halt diese Bäume, das eignet sich nicht wirklich als Versammlungsort, weil du nichts sehen kannst durch diese ganzen halbgroßen Bäume. Die Kaffeesituation ist ganz nett. Der Weihnachtsmarkt findet dort statt, alles gut und ich würde den Platz auch nicht missen wollen. Aber dass der jetzt so besonders ist und tiefgreifend verankert in der Frankfurter Stadtkultur, sehe ich nicht. Und ich habe mich da gewundert, wie wenig da die Offenheit da ist. War aber auch eher, habe mich dann ein Stück weit überzeugen lassen und gesagt, ja, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Und dann aber gab es eben diesen Ideenwettbewerb und das die Beteiligung. Und ich war ja auf der Pressekonferenz zur Eröffnung der Beteiligung und da hat ein Mitglied der Expertenkommission, der Stadtrat Bernd Heidenreich, glaube ich, war das, noch auf der Pressekonferenz gesagt, ja, aber eins will er ganz klar sagen, der Paulsplatz wird nicht bebaut. Und da denke ich mir so, hä, aber wie kann man denn als Mitglied der Expertenkommission, nachdem die Architektinnen und Architekten sich die Mühe gemacht haben, Entwürfe einzureichen und wo jetzt die Menschen beteiligt werden sollen, so ein Denkverbot aussprechen? Das verstehe ich nicht. Die CDU hat sich im Vorfeld geäußert, auch die SPD, ich weiß nicht, wie viele andere. Im Beteiligungsverfahren, also während die Bürgerinnen und Bürger gefragt worden sind, wurde dann schon wieder ausgesprochen, was alles geht und was man nicht machen darf. Und das finde ich, ist kein guter Stil und da habe ich mich sozusagen als Bürger, als jemand, der auch sich an diesem Verfahren mitbeteiligen möchte, so ein bisschen geärgert. Und mich wundert es aber nicht, weil wenn du sagst, wen ihr letztlich auch wieder hauptsächlich, ich weiß ja, wir als Volkshochschule haben ja zum Teil auch mit unterstützt, dass Menschen erreicht werden, die sonst nicht an diesem Beteiligungsverfahren proaktiv sonst mitmachen, weil sie davon mitbekommen. Aber sozusagen die Mehrheit war wahrscheinlich auch natürlich interessiertes Bürgertum, sag ich jetzt mal, ja. Also Menschen, die schon informiert sind, die natürlich ein vorgefertigtes Bild haben. Aber ich habe immer gesagt, ich glaube nicht, dass wenn du jetzt mal einfach alle Menschen in Frankfurt fragen würdest, unabgesprochen, ich glaube nicht, dass das so klar wäre, dass der Paulsplatz nicht bebaut werden darf. Ich glaube, das ist eher so eine sehr, ja, intellektuelle Debatte. Aber vielleicht ist das auch anders, ja. Bloß mir gefielen gar nicht diese Denkverbote, die da aus der politischen, von Politikern und Politikern ausgesprochen worden sind.
Also das ging mir ähnlich. Ich fand es auch schwierig, dass während wir den Beteiligungsprozess laufen hatten, also das waren ja 6 Wochen bis Ende September, dass da aus verschiedenen politischen Ecken und Fraktionen schon Vorfestlegungen stattgefunden haben. Und das ist dann schwierig, wenn man irgendwie versucht, Bürgerinnen zu beteiligen, ja, weil die fragen sich, ist doch schon alles klar, was sollen wir denn jetzt machen? Also wir haben uns da auch zumindest gewundert. Mhm. Genau, das zum einen und zum anderen
Ich würde vielleicht so ein bisschen die Gegenrede, damit wir ein bisschen noch in Kontroverse kommen.
Henrik ist so Denkverbote.
Das nicht, aber also klar, dass man, also da würde ich dir oder euch zustimmen, dass man natürlich über alles reden kann. Es gab ja auch von Rainer Forst von der Uni Frankfurt auch so einen Kompromissvorschlag, dass man vielleicht Teile für öffentliche Veranstaltungen dann eher auf den Paulsplatz stattfinden lässt. Und das hat ja auch die Umfrage ergeben oder jetzt die Bürgerbeteiligung, dass man sich eine Aufwertung des Paulsplatzes wünscht. Also, dass man da mehr Grünflächen, dass man tatsächlich den etwas öden Platz aufwertet, dass man das auch eher zu so einem demokratischen Raum oder einen Raum für demokratisches Zusammenkommen macht. Aber ich glaube auch, wir haben hier gerade eine Karte des Paulsplatzes, des Römerberges vor uns. Man sieht halt schon, und das ist ja auch so ein Kernthema unseres Podcasts, wie dicht bebaut Frankfurt ist. Und ich würde mal so, damit es ein bisschen spannender ist, die Gegenthese aufstellen, wenn wir jetzt alle Bürger in Frankfurt befragen würden, würde ich schon eher dazu neigen, dass eine starke Mehrheit dafür da ist, dass wir mehr Plätze brauchen, dass wir nicht alles zubauen sollen, dass wir diese Begegnungsorte brauchen. Wenn wir irgendwie Demonstrationen auf dem Römerberg haben, dann weitet sich das eigentlich ganz oft auf den Paulsplatz aus, nicht nur beim Weihnachtsmarkt. Also es ist eigentlich so ein Fasten-Römerberg 2.0. Klar, die Cafés kann man jetzt über die Quali streiten, aber ist natürlich auch ein bisschen touristisch. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Platz. Und insofern würde mich nochmal interessieren, also erstens spannend, dieser Wunsch in den Befragungen Aufwertung. Ich glaube, das könnte ein Kompromiss sein, wie es auch Rainer Forst sagt. Und dann hast du schon so ein bisschen angedeutet, wenn ich dich nicht missverstanden habe, dass die Kämmerei schwierig umzubauen ist. Also das wäre ja eher so ein Argument dagegen. Und sind das eigentlich so die einzigen zwei Optionen? Also ist das so entweder Paulsplatzbebauung oder Kämmerei? Oder gibt es auch ein drittes, dass man ein bisschen was vom Paulsplatz für so einen öffentlichen Raum bebaut? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Genau, also wenn ich vorhin gesagt habe, es wird vermutlich in die Richtung Transformation der Kämmerei gehen, bedeutet es keinesfalls, dass der Paulsplatz aus unserer Sicht unangetastet bleiben soll. Also wir wünschen uns alle hier in der Stabsstelle, aber auch wenn ich in die Politik schaue und auch wenn wir in die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung schauen, dass auch mit dem Paulsplatz was passiert. Das muss nicht sein, dass da irgendwie dieses Haus der Demokratie drauf gebaut wird, sondern dass es auch als demokratischer Ort der Paulsplatz auch aufgewertet werden kann. Also es fehlen Sitzmobiliar, fehlt auf dem Paulsplatz. Man kann dort auch Treffpunkte vielleicht neu gestalten. Man kann, also die Bürgerinnen haben sich auch gewünscht, mehr Grün oder anderes Grün auf dem Paulsplatz. Sie haben sich gewünscht Wasser. Ganz spannend fand ich eine Schulklasse, die gesagt hat, diese Platanen, also die wollten auch keinen Bau auf dem Paulsplatz, sondern die haben gesagt, die Platanen, die wirken so depressiv, die sollen weg. Und dann habe ich habe mich eigentlich da immer zurückgehalten, weil es da professionelle Bekleidung aus diesem Beteiligungsbüro gab, aber diese Anmerkung fand ich echt schräg und habe dann gefragt, ja, aber was heißt das denn? Wir haben doch auch den Klimawandel, wir müssen die Plätze anpassen. Ich habe noch in Erinnerung Fridays for Future, mehr Grün und so weiter und so fort. Und Verschattung, es ist viel zu heiß. Und dann kam zurück, ja, man könne ja die Bäume wegmachen und dann so Schirme wie im Süden aufhängen, dass das alles schön bunt und freundlicher ist. Fand ich schräg, aber das war jetzt vielleicht auch eine Einzelmeinung. Habe ich jetzt das beantwortet?
Ich glaube schon. Also, dass es nicht dieses Schwarz-Weiß ist. Ich glaube, das ist interessant. Also, dass man durchaus mit dem Paulsplatz auch was machen kann. Selbst wenn jetzt das Haus der Demokratie in die Kämmerei käme, dann muss ja mit dem Paulsplatz auch irgendwas passieren. Also, ich glaube, das ist schon auch wirklich wichtig und interessant an dieser Bürgerbeteiligung, dass es so oder so irgendwie auch ein Upgrade für den Paulsplatz braucht, glaube ich. Und das habe ich jetzt so in deiner Antwort auch rausgehört. Und genau, Kämmerei hattest du so ein bisschen gesagt, dass da der Umbau dann schwierig ist oder missverstehe ich dich da?
Genau, das ist nochmal ein Punkt. Also ein Umbau geht eigentlich Immer. Das ist eine Frage der Statik, des Geldes und so weiter. Die Kämmerei ist ein wilhelminischer Bau, habe ich vorhin schon erwähnt, also sehr historisch, steht unter Denkmalschutz. Also auch das ist ein Punkt, wie man damit umgeht. Gleichzeitig wünschen wir uns ein Haus, was offen für alle wirkt und auch ein neues Signal gibt nach außen, dass da was Neues entsteht. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, da in die ersten Tendenzen der Beteiligung zu schauen. Nämlich wir haben bei diesen 10 Entwürfen haben wir Entwürfe dabei, die sehr, ich sag's mal so ein bisschen ins historische Stadtbild sich eingliedern mit einer Schieferdachbebauung, wo man nach außen eigentlich nicht sieht, dass da groß was Neues ist. Dann gibt's andere Entwürfe, die dann Dachgarten vorsehen und die das ganze Meer öffnen. Und wenn wir da in die Bürgerinnenbeteiligung reingeschaut haben, und wir sitzen ja hier jetzt 3 Männer zusammen, fand ich spannend, dass die Frauen einfach viel progressiver denken. Die wünschen sich mehr Veränderungen. Da kamen die Entwürfe besser an, wo Aufbrüche da sind, wo mehr Grün da sind. Und die Männer wollen irgendwie, dass sich alles schön in dieses Frankfurter historische Stadtbild einfügt. Aber es gibt Möglichkeiten, da auch Neues zu.
Okay, super. Jetzt haben wir total spannend über die städtebaulichen Aspekte gesprochen. Wir hatten vorhin auch schon ein bisschen über die konzeptionellen. Vielleicht können wir da nochmal kurz einsteigen, was da deine Vision wäre. Also wir hatten ja schon mal diese Konzeptstudie auch um Nicole Deitelhoff und andere angesprochen. Da, und das hast du vorhin auch schon mal angeführt, also dieses Demokratie erlebbar machen. Also, dass wir einen Ort haben wollen, wo BürgerInnen hinkommen, sozusagen im Haus der Demokratie nicht nur über Demokratie sprechen, sondern auch Demokratie fühlen, ein Stück weit sich austauschen. Wir hatten das Thema, dass wir da möglichst viele Menschen in der Stadtöffentlichkeit ansprechen wollen und nicht immer dieselben. Was würdest du sagen, wie kann das Haus der Demokratie konkret helfen, den Wert der Demokratie wieder erfahrbar zu machen? Also wie kann Demokratie in so einem Haus der Demokratie eigentlich erlebbar werden? Was wäre da deine Vision?
Also ich hatte es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, was ich für Visionen oder Ideen habe für Ausstellungsthemen und gleichzeitig aber auch, was für Räume geschaffen werden müssen, um eine Streitkultur zu verbessern. Und ja, daran liegt es ja auch in unserer Gesellschaft. Man trifft sich nicht mehr, man tauscht sich nicht mehr aus, höchstens noch im digitalen Raum. Und da geht man mit einer ganz anderen Tonlage ran, als wenn man sich wirklich trifft. Und solche Räume, solche Safe Spaces müssen aus meiner Sicht auch im Haus der Demokratie geschaffen werden, eben für auch dieses Thema, was ich vorhin auch gesagt hatte, Themen, die in Schulklassen nicht mehr diskutiert werden, dass die eben auch in diesem Haus der Demokratie diskutiert werden können. Räume geschaffen für Veranstaltungen ist ganz wichtig. Kaffee, Bistro, aber auch konsumfreier Raum, also dass man das Sitzmobiliar des Cafés auch nutzen kann, wenn man irgendwie die Stulle von zu Hause mitbringt oder die Cola aus dem Rewe. Also das ist wichtig, dass einfach ein Ort für alle geschaffen wird und gleichzeitig aber auch für Möglichkeiten für Institutionen dort bestehen. Also warum es Frankfurt immer noch nicht geschafft hat, vielleicht weißt du das besser, Jan, das Jugendparlament. Also das Jugendparlament soll dann natürlich in der Stadtverordnetenversammlung, also im Plenarsaal tagen, weil das ist dann auch, finde ich, der wichtige Ort und der richtige Ort. Aber gleichzeitig braucht man ja dann trotzdem noch Räume und wo man in kleineren Einheiten auch diskutieren kann und arbeiten kann. Und das könnte auch so ein Haus der Demokratie sein. Also öffnen für die Jugend, sage ich.
Ja, es ist ehrlicherweise ein bisschen Herausforderung und ehrlicherweise weiß doch eigentlich niemand, was das wirklich soll. Das wäre jetzt mal meine These, du wirst mir bestimmt entschieden widersprechen. Aber wenn man sich die Konzeptstudie damals von der diese Konzeptskizzierung von der Expertenkommission anschaut, dann ist das schon ausgesprochen rudimentär und jetzt nicht besonders innovativ. Also da soll ein bisschen was mit Ausstellung sein, ein bisschen was mit Diskussion, ein bisschen was mit Veranstaltung. Und ehrlicherweise, das haben wir schon dutzende Male in Frankfurt. Also das würde mich jetzt nicht vom Hocker hauen. Und dann haben wir in der Tat das Haus am Dom, die Evangelische Akademie. Okay, das sind mit kirchlicher Trägerschaft verbundene Häuser, die aber trotzdem ihre Arbeit gut machen. Wir haben das Stadthaus in der Neuen Altstadt, hier in unmittelbarer Nachbarschaft, wo die Volkshochschule Frankfurt viele Dinge macht. Und wir haben auch so immer wieder mal im Nahfeld, würde ich sagen, Veranstaltungssettings, ja. Von daher, da muss, glaube ich, schon sehr viel Gehirnschmalz geleistet werden, dass dieses Haus der Demokratie einen echten Mehrwert darstellt. Also du hast schon einige schwierige Debatten angesprochen, die quasi den Kern der bundesrepublikanischen, europäischen, aber auch Frankfurter Identität betreffen. Wenn wir jetzt beispielsweise an den Israel-Gaza-Krieg denken oder an Fragen des von russischem Angriffskrieg und Verteidigungsbereitschaft Europas und der Frage, wie weit werden unsere Medien manipuliert oder welche Macht haben KI-Konzerne oder Social-Media-Konzerne und wohin geht's mit unserer Wirtschaft? Und es gibt so viele Fundamentaldebatten, um die wir uns mit irgendwelchen Floskeln aktuell herumdrücken. Und wenn das Haus der Demokratie ein Ort wäre, an dem sowas breit diskutiert werden kann, wäre das ein Gewinn. Aber ehrlicherweise gehören diese Debatten natürlich auch, klar, zuständigkeitshalber in einem gewissen Maße in die Stadtverordnetenversammlung. Ja. Also die Frage, welchen Mehrwert dieses Haus der Demokratie bringen kann, ich glaube, das ist nicht zu Ende debattiert und alle sagen, ja, das braucht man, weil es hört sich gut an, aber irgendwie so richtig, was da passieren soll, ist nicht klar. Und ich hätte da ein paar Ideen, aber ich glaube, das lohnt da wirklich nochmal intensiver drüber nachzudenken. Gerade auch, wenn wir darüber denken, dass unsere Demokratie, so wie sie heute besteht, also wenn es in eine reine Bewahrungsdebatte reingeht oder quasi so einen musealen Charakter erhält, ja, so war das mit der Paulskirche und dann gab es die Bonner Republik und dann die Berliner Republik und heute sind wir alle überzeugte Demokratinnen und Demokraten. Also ich glaube, dann ist die Veranstaltung nicht mehr aktuell, bevor sie überhaupt losgeht. Also vielleicht letzter Satz dazu. Also ich glaube, wenn dieses Haus den Mut hat, Räume zu kreieren, unsere Demokratie weiterzudenken und in die Zukunft zu führen. Also dann wäre es ein wirklicher Gewinn. Ja, aber dann ist die Frage, mit welchen Tools machst du das? Und da muss, glaube ich, viel Expertise reinfließen.
Jetzt bin ich fast geneigt, die Konzeptstudie von Hause aus ein bisschen zu verteidigen. Ich war da selbst nicht dran beteiligt, aber KollegInnen, ich meine, so ein bisschen ist diese Selbstkritik ja schon da und dass die auch sagen, also mit den herkömmlichen Formaten, wie du es gesagt hast, kommen wir nicht weiter oder nicht nur weiter, sondern wir brauchen sowas wie eine aktivierende Beteiligung. Gibt ja auch diese Idee von diesen Streitbussen, du fährst irgendwo hin und lädst Leute in diese Busse ein und diskutierst dann vor Ort. Und ich glaube, das ist genau die Frage, wie kriegt man eigentlich diejenigen, die jetzt nicht zu den Römerberg-Gesprächen gehen, wie kriegt man die nicht ins Stadthaus kommen, wie spricht man die an? Und wahrscheinlich muss man auch ein Stück weit die dazu einladen, wäre eine These, also aktivieren sozusagen, weil viele haben ja Meinung, also wir wissen jetzt, das ist auch so ein Thema, über das wir schon öfter gesprochen haben, dass eigentlich so soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft extrem demobilisiert ist, dieser Konflikt, dass er aber eigentlich total viele betrifft, also hohe Mieten hier in Frankfurt, wir haben nicht nur Haushalte mit hohen Löhnen, das heißt, da haben wir eigentlich Themen, da könntest du Leute in ihren alltäglichen Wünschen, in ihren alltäglichen Dingen ansprechen und das auch mit der Demokratie verbinden. Demokratie und Ungleichheit, Demokratie und Kapitalismus, so ein Riesenthema, das eigentlich fast jeden betrifft. Aber ich glaube, du musst ein Stück weit auf die Leute zugehen und in der Tat in die Diskussionsformate kommen eigentlich die, Ü50 besser situiert, die dafür Zeit haben, die dafür auch die finanziellen und kulturellen Ressourcen haben, sage ich jetzt mal, also die einfach Zeit haben, die das gewohnt sind, in so einem Kontext zu sprechen. Aber diejenigen, die das nicht machen oder da keine Erfahrung haben, die das vielleicht nicht gelernt haben, auch ein Stück weit, die muss man ja auch einbinden.
Und ja, aber ich kann dir sagen, das wird nicht gelingen. Also so ehrlich muss man sich machen. Aus der politischen Bildung kann ich berichten, also wenn du solche Menschen erreichen willst, die sonst von Beteiligungsformaten nicht erreicht werden, aufgrund des Bildungshintergrunds oder der Einwanderungsgeschichte, dass man sich hier noch nicht so auskennt oder weil man zu einer marginalisierten gesellschaftlichen Gruppe gehört oder. Das Gegenteil, was du machen kannst, um diese Menschen zu erreichen, ist dann ein zentrales Gebäude auf einen zentralen Platz zu setzen und das mit auch noch politischer und historischer und gesellschaftlicher Bedeutung aufzuladen. Also dann wird die Schwellenangst wieder enorm werden und da brauchen wir uns auch nichts vormachen, das wird nicht gelingen. Es wird in Teilbereichen gelingen, wenn man mit Institutionen wie der Volkshochschule oder Trägern oder Kirchen oder so zusammenarbeitet und punktuell versucht, gezielt Formate zu entwickeln. Das kann funktionieren. Aber dass du da wirklich strukturell die Breite der Gesellschaft an jedem Tag abbilden kannst, das sehe ich nicht. Das ist ja auch in unseren Museen nicht der Fall. Das ist noch nicht mal im Zoo der Fall, weil die Preise zu hoch sind. Sondern wenn du die Menschen erreichen willst, dann musst du auch wirklich in die Quartiere reingehen. Da musst du wirklich aufsuchende Erwachsenenbildung oder bildungspolitische Bildungsarbeit machen. Das ist das Einzige, was funktioniert. Aber das wertet dieses Gebäude nicht ab und den Sinn und den Nutzen. Aber man muss sich ehrlich machen und sagen, welchen Auftrag hat dieses Haus dann wirklich?
Also da muss ich jetzt auch noch mal was sagen. Also, das sind ja schöne Plädoyers auch von euch gewesen. Und es ist auch wichtig, und das sehe ich genauso wie ihr, dass an dieses inhaltliche Konzept, was ja nur in Grundpfeilern derzeit existiert, nochmal herangegangen werden muss, damit dieses Haus auch aus den Gründen, die ihr jetzt auch benannt hattet, attraktiv wird und dass möglichst viele Menschen aus den genannten Zielgruppen dann auch dort reingehen. Alle erreichen wir nicht, da gebe ich dir recht, aber ganz so pessimistisch sehe ich es dann auch wiederum nicht.
Man darf den Anspruch nicht aufgeben, da gebe ich dir recht.
Genau, es liegt an zwei Dingen und ich fange jetzt mal mit dem zweiten an. Wie sieht ein Team aus, was dann dieses Haus der Demokratie führt? Ja. Was haben die für Ziele, was haben die für Ideen und wie wird dann, nachdem das rote Band durchschnitten wird und die Türen geöffnet werden, wie gestaltet sich das Haus dann wirklich aus? Wie sehen die Veranstaltungen aus? Und darauf kommt es dann an, wen man eben auch in dieses Haus holt. Und zuvor kommt aber noch die Schärfung und die Präzisierung des inhaltlichen Konzeptes. Und dafür sind wir momentan im Gespräch, auch also wenn ich sage wir, meine ich nicht die Stabsstelle, sondern die Stadt Frankfurt ist im Gespräch mit dem Bund und mit dem Land und wie eben dieses inhaltliche Konzept ausdefiniert wird. Und da wird wieder ein Fachbeirat, ein wissenschaftlicher Fachbeirat konstituiert, ich hoffe im nächsten Jahr. Und dort sollen andere Expertisen abgedeckt werden als noch beim bei der Expertenkommission Paulskirche. Da war noch das Thema auch Denkmalschutz, wie geht man eben mit der Paulskirche um? Und solche Themen sind jetzt vielleicht nicht mehr so relevant, aber dafür werden andere relevanter. Also es geht da um die politische Bildung, es geht um Didaktik aus der historischen Bildung, aus der Museografie und im Kuratieren wollen wir Fachleute in diesem Gremium haben, aber auch Medien und Kommunikation. Also das Haus der Demokratie muss auch im digitalen Raum stattfinden. Neuere Geschichte, politische und Demokratietheorie, all diese Themen müssen auch dann von Personen abgedeckt sein, damit eben dieses Haus oder erstmal dieses Konzept für dieses Haus klarer wird und wir hier in der Stabsstelle, wir haben alle irgendwie gute Ideen, wie wir finden, aber wir sind für das inhaltliche Konzept sind wir nicht legitimiert. Wie gesagt, gute Ideen, aber da gibt es andere Leute, die andere Expertisen und einen anderen Background haben, die wollen wir eben ransetzen, um dieses Thema weiter voranzubringen. Und genau, das ist unser Wunsch.
Das hoffen wir. Ich glaube, an this happy or at least more optimistic note können wir enden. Vielen Dank, lieber Philipp, dass du die Zeit genommen hast, über uns, über die Zukunft der Paulskirche, insbesondere des Hauses der Demokratie zu sprechen. Und wir wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung und werden das natürlich interessiert begleiten.
Kritisch interessiert.
Aber so soll es sein.
Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg und vielen herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast.
Genau, und wir hören uns in etwa 4 Wochen wieder zur nächsten Folge von Gute Zukunft. Bis dahin alles Gute und wir hoffen, der Herbst wird nicht zu stürmisch. Bis dann. Ciao, ciao.